Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethen, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Ja, guten Morgen, so ist es. Für immer ist er treu, für immer ist er stark. Und ich hoffe, du singst das auch an deinem Lebensende. Wir sind heute wieder bei Paulus, der verschiedene Missionsreisen unternommen hat, der am Schluss im Angesicht von seiner Hinrichtung, die auf ihn wartet, Folgendes an Timotheus schreibt, der ihn auf den Missionsreisen begleitet hat. Timotheus, ertrage die Widrigkeiten, die mit der Verkündigung des Evangeliums verbunden sind. Und dann sagt Paulus im Angesicht von seiner Hinrichtung, die kommt, sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Marathonlauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Von jetzt an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Wir sind uns manchmal nicht bewusst, was das bedeutet, das Evangelium. Und ich hoffe, das sind auch unsere Worte, wenn wir im Angesicht des Todes sind, dass wir sagen können, hey, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe den Marathonlauf vollendet. Und ich habe den guten Kampf gekämpft. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Wir sind heute bei der letzten Predigt, die dritte Missionsreise. Umgang mit Warnungen, das heißt, ich warne jetzt euch vor vielem und dann verschwinde ich. Nein, das mache ich nicht. Aber ich will fragen, wer ist mit Jesus unterwegs? Wer ist mit Jesus unterwegs? Sicher die meisten hier drin sind mit Jesus unterwegs. Aber nun die zweite Frage, was ist deine Motivation, mit Jesus unterwegs zu sein? Ist deine Motivation, ein leichteres Leben zu haben? Für was willst du Gott in deinem Leben haben? Einfach, dass er deine Probleme löst? Ist es das? Ist es nicht oft so, dass die Menschen Gott einfach wollen, damit die Probleme gelöst werden und sie ein Leben voller Glück und Gesundheit haben? Gott ist dann sozusagen der Glücksbringer und der Gesundheitsbringer, aber ansonsten will man mit Gott nichts zu tun haben. Unser Bild, das wir über Gott haben, spielt eine maßgebliche Rolle, wie wir mit Prophetien umgehen, die an uns gelangen. Haben wir ein falsches Bild von Gott, werden wir auch falsch mit Prophetien umgehen. Wir werden sagen, das kann nicht sein, dass Gott das will. Das ist nicht möglich. Meine Motivation, mit Jesus unterwegs zu sein, ist Dankbarkeit dafür, dass er am Kreuz für mich den Zugang zu Gott geöffnet hat und den Weg frei gemacht hat. Ich bin dankbar für das, was Jesus für mich getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit ich ewiges Leben haben kann, damit ich das Gleiche sagen kann, wie Paulus zu Timotheus im Angesicht seiner Hinrichtung. Er hat mich von der Sünde gereinigt und mich von meiner Schuld gegenüber Gott befreit. Darum folge ich Jesus nach. Und nicht, damit er der Glücksbringer ist, nicht, damit er der Gesundheitsbringer ist oder weiß ich was. Wir erinnern uns, Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise und er besucht die Leute, die er auf früheren Missionsreisen zu Jesus geführt hat und in die Gemeinden geführt hat. Und er ermutigt sie, im Glauben an Jesus zu bleiben. Er stärkt sie im Glauben. Und ich komme wieder mit diesem Vers, dass uns der bewusst ist, Apostelgeschichte 18,23, wo ich so zusammengefasst sage, Paulus besuchte nacheinander die Gemeinden und stärkte alle Jünger. Genau. Und so hat er die letzte Station in der letzten Predigt in der Hafenstadt Milet, wo wir von Patrick gehört haben. Und ihr seht das auf der Karte, wo das ist an der Westküste der heutigen Türkei. Dort hat er die Ältesten der Kirche von Ephesus getroffen und hat sich von ihnen verabschiedet. Es war ein schwerer Abschied mit vielen Tränen, was immer wieder schwierig ist, wenn man Leute loslassen muss und weiß, man wird sie nie mehr sehen. Und er reiste nach Jerusalem oder wollte nach Jerusalem reisen, Paulus, und er wusste, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten in Jerusalem. Das kannst du in Apostelgeschichte 20 nachlesen. Und auf dem Schiffsweg fuhr er dann mit 3 Halten unterwegs und einem Schiffswechsel nach Tyrus. Ihr seht auf der Karte, wo Tyrus liegt. Das ist in der Nähe dort, wo Israel heute liegt. Er ist also nach Tyrus gereist. Und das, was wir heute abhandeln in unserem Bibeltext, findet dort statt. In Tyrus, der Punkt zwischen Tyrus und Caesarea ist Ptolemäus oder Ptolemais, und der große schwarze Punkt ist Jerusalem. Also dort unten spielt alles ab, was wir heute in der Bibel lesen. Und wir lesen aus Apostelgeschichte 21 die Verse 4 bis 16 miteinander. Wenn du die Bibel dabei hast, schlag sie auf, auch wenn das hier vorne ist, und sonst liest du einfach hier vorne. Da heißt es, und als wir die Jesus-Jünger in Tyrus gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort, und sie sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir schließlich aufbrachen von Tyrus und fortzogen, begleiteten sie uns alle mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus, und wir knieten am Meeresstrand nieder und beteten. Ein richtig idyllisches Bild, das hier gemalt wird. Und nachdem wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, sie aber kehrten wieder nach Hause zurück. Und wir kamen nach Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir fort und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, einer der 7 Diakone der ersten Gemeinde in Jerusalem, und blieben 3 Tage oder blieben bei ihm. Dieser hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach: So spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir, die Begleiter von Paulus, als auch die Einheimischen Paulus, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen solle. Paulus antwortete: Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns. Die brachten uns zu einem gewissen Mnason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Das ist der Bibeltext von heute, und der hat so viel in sich. Und ich hoffe, du versuchst dich heute in Paulus hineinzufühlen, in die Begleiter von Paulus, und auch in die Jünger, die er getroffen hatte an diesen Orten. Und wir wollen zuerst einmal Paulus und die Christen in Tyrus miteinander anschauen. Was auffällt, ist die Verbundenheit zwischen Paulus und den Christen in Tyrus. Obwohl sie einander nur 7 Tage kannten, war es den Jesus-Jüngern von Tyrus ein Anliegen, mit ihren Familien zusammen Paulus und seine Begleiter zu verabschieden. Und so begleiteten sie ihn vor die Stadt bis an den Strand bei dem Schiff, um möglichst viel Gemeinschaft zu haben. Männer, Frauen und Kinder. Die machten also einen richtigen Familienausflug, die ganze Gemeinde, die Jünger, die dort waren, und sie begleiteten Paulus und seine Begleiter bis vor die Stadt hinaus. Und gemeinsam knieten sie am Meeresstrand nieder und beteten zu dem einen, der sie so verband, Jesus Christus. Jesus verbindet uns. Und wenn er an der ersten Stelle steht in unserem Leben, dann fühlen wir uns miteinander verbunden. Aber wenn er nicht an erster Stelle steht in unserem Leben, dann steht das Störende des Nächsten bei uns im Vordergrund. Es wird keine Verbindung stattfinden. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus an vorderster Stelle steht in unserem Leben, damit wir uns nicht einander stören, sondern damit wir miteinander verbunden bleiben. Wir sehen hier ein Muster, das Paulus beim Abschied praktizierte. Und das wichtig ist, dass wir das auch übernehmen, nämlich das Muster zu beten. Er tat es in Milet mit den Ephesern, aber nun auch in Tyrus mit den Jüngern. Nachdem sie Abschied voneinander genommen hatten, stiegen Paulus und seine Begleiter in das Schiff, während die anderen nach Hause zurückkehrten. Abschied nehmen ist schwer. Und wenn ich das lese, kommt mir in den Sinn, was Jesus in Johannes 13, 34 zu seinen Jüngern gesagt hat. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. An der Liebe, die ihr untereinander habt oder lebt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das war für die Leute von Tyrus ersichtlich, wie diese Christen miteinander dort am Strand vor dem Schiff niederknieten und beteten. Das war ein Zeugnis. Und es ist wichtig, dass wir bei längeren Abschieden zusammen mit anderen Gläubigen ein Gebet oder mehrere Gebete zu Jesus sprechen. Es ist ein unverzichtbares Element in gläubigen Familien, aber auch in den Kleingruppen der Gemeinde, wenn jemand eine längere Zeit weggeht, dass man miteinander nochmals zu Jesus kommt und zu ihm betet. Er stärkt den Glauben und ermutigt an Jesus dran zu bleiben. Paulus macht das, er hat das vorgelebt. Weiter fällt auf, dass der Heilige Geist auch bei den Jüngern in Tyrus präsent war. Er zeigte den Jüngern von Tyrus, dass für Paulus in Jerusalem schwierige Zeiten warten. Und der Heilige Geist wirkte hier also mit der Geistesgabe der Prophetie. Er deckte ihnen etwas auf. Nur, wie reagierten die Leute und ihr Umfeld, die die Prophetie bekamen? Sie reagierten nicht im Sinne von Gott, sondern menschlich. Sie sagten Paulus, Paulus, reise nicht nach Jerusalem. Es wird dich Schwieriges erwarten. Das war ihre menschliche Auslegung zu dem, was sie vom Geist Gottes bekommen haben. Und versteht ihr, es ist so wichtig, welches Bild wir von Gott haben. Wenn wir das Bild haben, es kann nicht sein, dass wir leiden werden für das Evangelium. Gott wird das nicht zulassen. Dann kommen wir zu diesem Ergebnis, dass wir sagen, geh nicht dorthin. Es ist logisch, wünschen wir uns, dass eine uns liebe Person nicht leiden muss. Das wünschen wir uns und das ist auch natürlich, das ist menschlich. Wir können das auch mit unserer Seele nicht verstehen, warum muss eine Person jetzt leiden? Aber was hat Jesus zu Paulus bei seiner Bekehrung in Apostelgeschichte 9,16 gesagt? Er hat gesagt, denn ich werde Paulus zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15,20? Er sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Jesus sagt auch an anderen Stellen, dass seine Jünger Nachfolger den Hass auf ihn abbekommen werden. Das ist der Preis der Nachfolge. Und wenn wir heute in Europa hineinschauen, wir sind nicht mehr weit entfernt davon, dass auch die Christen verfolgt werden. Nur die Frage ist, wie reagieren wir dann? Holen die Schweizer dann das Sturmgewehr aus dem Schrank, um sich zu wehren, die Schweizer Christen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie sind ein Zeugnis für Jesus zu leiden. Leute, das ist keine Theorie, das sind keine Verschwörungstheorien, das ist das, was Jesus hier sagt. Wie reagieren wir auf göttliche Warnungen? Wie reagierst du auf göttliche Warnungen? Du hast die Möglichkeit, den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Das ist die erste Option. Und manchmal ist es dran zu fliehen. Wir sehen das auch in der Bibel, wenn Verfolgung ist. Aber manchmal ist es eben auch dran, nicht zu fliehen, den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen. Oder die zweite Möglichkeit ist, wir sehen das als Vorbereitung auf das, was kommen mag. Hey, wenn Jesus Variante A gewählt hätte, wenn er geflohen wäre, wir hätten heute keine Erlösung für uns Menschen. Bist du dir das bewusst? Jesus ist diesen Weg gegangen bis zum Ende, damit wir Erlösung haben. Paulus versteht die Warnung der Gläubigen in Tyrus bezüglich Jerusalem so, dass Gott ihn vorbereitet, was ihn dort erwarten wird und nicht so, dass Gott ihn abhalten will, hinzugehen. So ist Paulus in einem inneren Prozess dank Gott schon vorbereitet für das, was ihn in Jerusalem erwartet und er kann sich damit abfinden und das im Gebet zu Gott schon behandeln. Hätte sich Paulus abhalten lassen, wäre das Evangelium nicht vor Statthalter, Könige und den Kaiser gekommen. Gott wollte, dass diese Leute, diese Könige, Statthalter und der Kaiser das Evangelium hören. Warum wollte das Gott? Weil er auch ihnen die Chance geben will, umzukehren und gerettet zu werden. Und er will auch unseren Regierungsleuten, unseren Königen, die wir in den Ländern haben, die Chance geben, umzukehren. Jesus sagt in Matthäus 21,21, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer. So wird es geschehen. Wie interpretieren wir in unserem Wohlstand, mit unserem Wohlstandsevangelium diesen Vers? Ja, wenn ich mir etwas wünsche und wenn ich das einfach glaube und festhalte, dann wird es geschehen. Aber ich glaube, dieser Vers kann ganz anders gemeint sein. Wir können mit diesem Vers nicht unsere Probleme wegbeten. Ich glaube, Paulus hat ihn genommen und gesagt, dieser Berg des Leidens, der in Jerusalem auf mich wartet, wird mich nicht daran hindern können, das Evangelium zu verkünden. Dieser Berg des Leidens, der auf mich wartet in Jerusalem, wird mich nicht daran hindern können, das Evangelium zu verkünden. Der Berg des Leidens steht mir also nicht im Weg. Ich versenke ihn im Meer und der Weg ist frei für das Evangelium. Paulus glaubte und zweifelte nicht. Vielleicht hat Paulus auch am Psalm 18, Vers 30 gedacht. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Hindernisse überwinden. Und hat gesagt, Gott, da ist diese Riesenmauer vor mir, diese Mauer des Leidens, aber mit dir zusammen werde ich auch diese Mauer überspringen, mit dir zusammen werde ich auch diese Mauer überwinden. Und da ist kein Ton davon, ja, weißt du, ich werde das einfach so leicht überhüpfen und ich werde nicht leiden. Paulus brauchte den Glauben und das Vertrauen zu Gott, dass er diese Hindernisse, die auf ihn warten bei der Evangeliumsverkündigung, dass er sie überwinden kann mit Gott zusammen. Er ist ein Vorbild. Und ich hoffe, du nimmst Paulus auch zum Vorbild und kommst zu Gott und sagst, Gott, wenn auch schwierige Zeiten auf mich warten, aber du bist bei mir und mit dir kann ich das überwinden, kann ich da durchgehen, ohne verbittert zu werden. Mit dir kann ich da durchgehen, um den Menschen ein Zeugnis zu sein, wer du Gott bist, damit ich am Lebensende das Gleiche sagen kann wie Paulus im Angesicht meiner Hinrichtung. Der zweite Ort, wo Paulus hier länger ist Caesarea. Und das wollen wir uns auch anschauen, Paulus und die Christen in Caesarea. In Caesarea durften Paulus und seine Begleiter bei Philippus unterkommen. Philippus war ein Diakon der weltweit ersten Gemeinde in Jerusalem. Kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte. Philippus floh wie viele andere, als dort in Jerusalem die Verfolgung ausbrach. Maßgeblich an der Verfolgung beteiligt war dazumals wer? Paulus, den er jetzt bei sich aufnahm als Gastgeber. Der Verfolger ist also nun zu Gast im Haus des Verfolgten. Philippus durfte dabei sein, als der äthiopische Minister zum Glauben fand und durfte diesen taufen. Durch Philippus kam das Evangelium nach Äthiopien durch einen Minister. Philippus führte in Samaria viele Menschen zum Glauben. Und jetzt lebt er mit seinen 4 unverheirateten Töchtern. Warum steht das hier? Weil sie im heiratsfähigen Alter waren und trotzdem unverheiratet waren. Die Gabe der Prophetie hatten in Caesarea. Anscheinend hatte Philippus und Paulus kein Problem damit, dass sie mit der prophetischen Gabe dienten. So viel zum Dienst der Frau. Caesarea ist auch der Ort, wo das Evangelium zum ersten Mal durch Petrus den Heiden verkündet wurde und der Heilige Geist auf die Heiden gefallen ist, so dass sie sich getauft haben. Und so entstand dort die erste Gemeinde aus den Heiden. Und hier an diesem geschichtsträchtigen Ort lebte nun Paulus mit seinen Reisebegleitern mehrere Tage. Wahrscheinlich waren es sogar 1-2 Monate. Und das sprach sich rum und so kam aus der Umgebung von Jerusalem, also etwa 120 Kilometer zu Fuß, ein Prophet mit Namens Agabus zu Paulus, den Paulus von früher kannte. Dieser war in den Gemeinden bekannt und anerkannt. Er taucht nämlich schon mal auf in der Apostelgeschichte und hat für die Gemeinden eine Prophetie herausgegeben. Er gibt das weiter, Agabus, was Gott ihm gesagt hat, aber er gibt Paulus keinen Rat, was er mit dieser Prophetie zu tun hat. Zu oft wird eine Auslegung oder eine Meinung hinten angehängt bei einer Prophetie. Er gibt die Prophetie bildlich weiter mit dem Gürtel von Paulus. Ich vermute, er ist zu Paulus gegangen, hat Paulus den Gürtel abgezogen und hat erklärt, dass der Mann, dem dieser Gürtel gehört, gebunden wird an Händen und Füßen in Jerusalem und dass er den Heiden ausgeliefert wird. Und trotz dieser Prophetie bleibt Paulus entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Er hat ein Ziel, den Marathonlauf zu vollenden. Ganz anders seine Begleiter und die Einheimischen. Sie wollten ihn davon abhalten. Sie weinten und redeten auf Paulus sein und im Text steht, so dass es ihm fast das Herz brach und er sagt, hey Leute, hört auf, mein Herz zu brechen. Hört endlich auf. Und er antwortet ihnen, Leute, ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus Christus. Sie realisierten, Paulus lässt sich nicht überreden und so beruhigten sie sich und sprachen, der Wille des Herrn geschehe. Da gab es einen Konflikt zwischen den menschlichen Wünschen und dem Willen des Herrn. Und sie brauchten eine Zeit, bis sie das begriffen haben. Sie respektierten die Entscheidung von Paulus und akzeptierten, dass Gottes Willen geschehen soll. Wie sieht das bei uns aus? Unsere Ratschläge, die wir haben, sind oft gut gemeint und haben das Wohl oder die Gesundheit des anderen im Auge. Aber können wir Gottes Willen akzeptieren? Die Gefühle für die andere Person sind oft stärker, so dass wir Gottes Willen aus den Augen verlieren. Und hier ist zu unterscheiden, was sind jetzt meine Gefühle und was ist wirklich der Wille Gottes. Schauen wir uns noch Paulus und seine Reisebegleiter an. Die Reisebegleiter von Paulus, das sind echte Freunde. Sie wissen von den Widerständen und den Leiden, die auf Paulus in Jerusalem warten. Die Gefahr, selbst etwas abzubekommen, ist groß. Trotzdem springen sie nicht ab. Sie geben sich Gottes Willen hin und sind bereit, sich dem Leiden um Christi Willen zu stellen. Und so nehmen sie ihr Gepäck und ihre Beutel und sind bereit, Paulus bis nach Jerusalem zu begleiten, auch wenn das für sie den Tod bedeuten könnte. Paulus' Entschlossenheit inspirierte sie, für Jesus kühn zu bleiben. Sogar einige Schüler oder Jünger von Caesarea schlossen sich an, um die Gelegenheit zu nutzen, mit Paulus zu reisen und an seiner Seite zu sein. Und ich frage auch hier, sind wir bereit, die Komfortzone zu verlassen? Sind wir bereit, Unbequemlichkeiten und Mühsal auf uns zu nehmen, um Menschen zu begleiten? Du kannst nicht Menschen zu Jüngern von Jesus machen, wenn du in der Komfortzone bleibst, wenn du einfach deinem Wohlstand frönst. Du kannst in der Komfortzone bleiben, aber dann wirst du nicht Reich Gottes bauen. Das ist nicht möglich. Ja, du wirst nicht einmal den Status quo, den gegenwärtigen Zustand des Glaubens halten können. Bist du echt zufrieden mit dem Resultat in der Komfortzone? In dieser Geschichte durfte Paulus an vier Orten Gastfreundschaft erleben. In Tyrus, in Ptolemais, in Caesarea bei Philippus und in der Nähe von Jerusalem bei einem alten Mann bei Nason. Ohne Gastfreundschaft wäre die Apostelgeschichte nicht so geschrieben worden, wie wir sie jetzt kennen. Gastfreundschaft ist mit Aufwand, mit Kosten und mit Unruhe verbunden. Gastfreundschaft ist damit verbunden, nicht dem gewohnten Tagesablauf nachgehen zu können. Ich kann nicht mehr einfach in der Unterhose aus meinem Zimmer in die Küche gehen. Nein, ich muss mich jedes Mal anziehen. Es ist mit Aufwand verbunden. Gastfreundschaft bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Ohne Gastfreundschaft hätte Paulus seinen Dienst nicht tun können und viele hätten Jesus nicht gefunden. Offene Türen in Häusern öffnen auch die Herzenstüren zu Gott. Offene Türen in Häusern öffnen auch die Herzenstüren zu Gott. Die starke geistliche Gemeinschaft, die Paulus erleben durfte, stärkte ihn und unterstützte ihn in seiner schwierigen Zeit. Egal welches Alter du hast, du kannst eine Ermutigung für andere sein, die ihnen hilft, mit Jesus durch schwierige Situationen zu gehen. Ich finde das so cool, wie steht, der alte Mann aus Zypern, Nason, hat sie beherbergt. Suche nach Möglichkeiten, durch deine Gastfreundschaft und Gemeinschaft eine Ermutigung für andere im Glauben zu sein. Reflektiere dein Gottesbild. Kann es sein, dass du um des Namens Jesu willen leiden musst? Oder sagst du, Gott, das kann ja nicht sein. Wenn ich dir nachfolge, geht es mir immer gut, dann leide ich nie. Höre bei prophetischen Warnungen wie Paulus auf Gott und nicht die Menschen. Frage Gott, willst du mich vorbereiten auf die schwierige Situation oder willst du, dass ich der Gefangenschaft entgehe? Es ist so wichtig, auf Gott zu hören, was er will. Hätte Paulus nicht selbst auf Gott gehört und wäre nicht nach Jerusalem gegangen, hätte sich das Evangelium von Jesus Christus nicht so verbreitet. Und Apostelgeschichte würde bei Apostelgeschichte 21, 16 enden. Die würde nicht mehr weitergeschrieben werden. Die letzten 7,5 Kapitel wären nicht mehr vorhanden. Willst du, dass Gott die Geschichte mit dir zu Ende schreibt? Oder willst du mittendrin aufhören, weil es bequemer ist? Stelle dich jetzt Gott mit diesen Fragen. Vielleicht siehst du dein Versagen. Vielleicht bist du auf der Flucht vor dem Auftrag Gottes. Ich weiß es nicht. Dass hier auch Leute sitzen, die wissen, das ist mein Auftrag, aber er bedeutet, meine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht sündigst du mit deiner Bequemlichkeit. Dann bitte Gott um Vergebung und kehre um. Triff eine gute Entscheidung und sage zu Gott in einem Gebet, Gott, ich nehme deinen Auftrag an und setze ihn um, auch wenn es unbequem wird. Das Gebet steht hier vorne. Ich lasse es jetzt einfach mal in einer Zeit der Stille auf dich wirken. Gott, ich nehme deinen Auftrag an und setze ihn um, auch wenn es unbequem wird. Mach das zu deinem Gebet. Du hast jetzt Zeit, dich zu reflektieren, Buße zu tun und auch mit dir beten zu lassen. Hinten rechts von mir aus gesehen ist das Gebetsteam Heart to Heart bereit, mit dir zu beten. Wenn dich etwas bewegt hat, aus der Botschaft und du möchtest mit jemandem zusammen beten, geh dorthin und sage ihnen, das hat mich bewegt und ich will, dass da für mich gebetet wird.